Wunderschönen guten Morgen. Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Kapitel 4. Und ich muss sagen, ich freue mich auch heute ganz besonders wieder mit euch in dieses Wort hineinzusteigen. Also, wenn ihr Bibeln dabei habt, wenn ihr keine habt, da sind noch welche. Oder fragt eure Eltern, die kaufen euch welche. Also, ich möchte erstmal einsteigen, und zwar im Kapitel 4. Im Kapitel 4, wie bereits erwähnt, ist das ein zusammenhängender Text und wir werden das nicht trennen können. Also, lesen wir erstmal Kapitel 4 von Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruches nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lasst uns beten. Herr, wir stehen wieder vor deinem Wort. Und ich möchte dich mit den Worten Davids bitten, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, dass du uns veränderst in dein Bild und zu deiner Ehre, nicht zu unser Herr, zu deiner. Amen. Ihr seht, wie Kapitel 4 hier anfängt. Daher, wisst ihr, hier das Daher weist uns etwas auf. Der ganze Abschnitt, den wir hier vor uns haben, hier geht es um Fundamente. Ich sah mal ein Bild, da wurden zwei Burgen gemalt, die miteinander Krieg führten. Und von der einen Burg wurde geschossen, und zwar wurde geschossen auf die Flaggen, die die andere Burg da über den Mauern zu sehen hatte. Die andere Burg jedoch schoss auf die Fundamente der Burg. Wisst ihr, diesen Text, den wir hier vor uns haben, also jetzt den ganzen Text, Kapitel 3, Kapitel 4, das sind Fundamente. Das geht hier um das Fundament. Wenn wir hier dies schaffen zu zerstören, wenn wir es schaffen, die Leute zu eines anderen zu überzeugen, so sind wir an ihr Fundament rangegangen. Denn hier geht es grundsätzlich um die Schrift. Hier geht es um den Wert, um die Autorität der Schrift. Und wenn du es schaffst, jemanden aufzuzeigen, hör zu, das, was du in deinen Händen hältst, ist nicht ausreichend, ist nicht genug. So kannst du wissen, hast du an seinem Fundament gerüttelt. Ich hatte letzten Sonntag erwähnt, auch im anderen die katholische Kirche. Und du denkst vielleicht, okay, Moment, was geht mich die katholische Kirche an? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ja, was die lehren. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich habe hier die Bibel und ich lese. Ihr Lieben, wisst ihr, das geht uns sehr wohl was an. Denn es ist oder es scheint so, dass das der Ursprung der Gemeinde ist. Ja, das ist sozusagen, es scheint so, es ist die älteste Kirche, es ist die älteste Gemeinde, da wo es herkommt. Und wenn wir sagen, okay, die kommen auch mit der Bibel und die katholische Kirche, wenn es der Ursprung ist, da wo die Mutterkirche, wo wir ursprünglich auch rauskommen, auch wir Evangelikalen aus der Reformation, so kommen wir ebenso von da. Und wenn du in deinem Alltag mit Leuten in Berührung kommst, die Katholiken sind oder auch Evangelikale oder sonst wo, ihr Lieben, es geht immer zurück. Gehen wir zurück zur Schrift? Ist die Schrift ausreichend oder nicht? Warum mache ich diese Einleitung? Paulus geht hierhin und sagt, daher ermahne ich dich, ernstlich, in anderen Bibeln, daher beschwöre ich dich, daher, warum daher? Es ist so wichtig, das hier zu sehen, das ganze Bild, daher aus diesem Grund beschwöre ich dich. Was ist der Grund? Der Grund ist derjenige, den wir angefangen haben zu betrachten, warum er hier beschwört. Er beschwört auf dem Grund, aus diesem Grund, und es ist die Schrift. Es ist aber nicht nur die Schrift allein, sondern wenn ich mir die Zeit hier nehmen darf, euch einfach nur zu erinnern, Paulus, wie er hier in Verse 6, 7 und 8 sagt, er wird geopfert. Er scheidet aus diesem Dienst heraus, aus diesem Amt heraus, aus seiner Aufgabe heraus. Sein Leben ist zu Ende. Das ist der letzte Brief, den Paulus überhaupt schreibt. Das ist die letzte Anweisung an seinen Nachfolger. Er liegt sozusagen, wenn wir das heute sehen, auf dem Sterbebett. Er liegt da, er hat den Stift in der Hand und er schreibt die letzten Worte an Timotheus. Daher, sagt er, Timotheus, daher, weil das Wort das ist, was es ist, Timotheus. Daher, weil das Wort lebendig machen kann, weil das Wort erretten kann in Vers 15. Daher, weil, wie Kapitel 3 anfängt, es Menschen sind, die falsch leben, weil da Menschen sind, die Kraft der Gottesfurcht verleugnen. Daher, Timotheus, weil ich abscheide. Mein Lauf ist vollendet. Du steigst ein. Du bist die nächste Generation. Das ist genauso, wenn wir uns jetzt an die Jüngeren richten würden und sagen würden, hier hast du den, also die Staffel. Hier hast du die Staffel in der Hand. Du bist dran. Du läufst weiter. Aus all diesen Gründen, da sind Menschen, Kapitel 3 fängt an, ja, die Gottesfurcht verleugnen, die Kraft der Gottesfurcht verleugnen. Und hier hast du die Kraft des Evangeliums. Ihr Lieben, daher, weil das Evangelium das ist, was es ist. Und ich möchte euch erinnern an die Predigten davor. Es ging darum, in diesem Text bis hin zu Kapitel 4, dass er ihm einen Auftrag gibt. Und der Auftrag, der größere Auftrag von Kapitel 3 bis hin zu Kapitel 4, lässt sich überschreiben mit dem einfachen Wort bleibe. Und dann, wenn wir detailliert sehen, sagt er ihm, bleibe beim Wort Gottes. Warum soll er darin bleiben? Dann gibt er die Gründe, warum er darin bleiben soll. Und wir sind stehen geblieben, du sollst im Wort bleiben, weil das Wort das ist, was es ist. Darum sollst du bleiben. Und ich möchte hier noch etwas vertiefen. Das, was ich letzten Sonntag angefangen habe, weil das unser Fundament ist. Weil du, wenn du im Gespräch stehst mit Leuten, ob es Katholiken sind oder ob das Evangelikale sind, die noch Dinge zur Schrift hinzufügen wollen, damit du genau weißt, Moment einmal, Schrift allein, dass du ein sicheres Fundament hast, ob du jung bist oder alt, damit dein Fundament klar ist. Und diese Schrift, Kapitel 3, Verse 16 und 17, alle Schrift, alle gottgehauchte, ja, ist ein Adjektiv, alle gottgehauchte Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier haben wir, darum beschwöre ich dich, weil die Schrift so eine Kraft hat. Und das möchte ich hier nochmal vertiefen. Diese zwei Fragen, die ich letzten Sonntag betrachtet haben. Und zwar, es bezieht sich ja auf das Alte Testament, jawohl. Und trotzdem kommt noch das Neue Testament dazu. Also stellt es ja in Frage, ist das wirklich ausreichend oder können wir noch etwas dazu fügen? Und das ist, was heute gang und gäbe ist, dass Leute, die es gut meinen, Leute, die ernste Kinder Gottes sind, noch jede Menge Sachen hinzufügen zur Schrift und sagen, wenn du das nicht erfüllst, so kannst du nicht ein Kind Gottes sein. Und die Frage war ganz klar beantwortet, Schrift allein. Niemand von diesen Leuten, die so Sachen hinzufügen, heimlich und sagen, okay, natürlich die Bibel allein, aber wenn du nicht rechtzeitig das Abendmahl nimmst, wenn du nicht das oder jenes machst, niemand von diesen Leuten würde auf der anderen Seite so töricht sein oder so überheblich sein, dass sie sagen würden, okay, meine Worte, meine Liste, meine Regel oder der Beschluss des Konzils, der Bischöfe, der Kardinäle oder sonst wer, ist gleichzusetzen der gottgehauchten Schrift. Obwohl sie vieles hinzufügen möchten zu dem Glauben, so würde niemand vor ihnen so überheblich sein und sagen, okay, meine Worte sind ebenso viel wert, ebenso wichtig wie die gottgehauchten Worte. Also ist es klar, die Schrift ist einzigartig. Auch die Leute, die Sachen hinzufügen, werden das zugeben. Und das Zweite ist, weil hier im Text heißt, weil es heißt, es ist nützlich. Wisst ihr, wenn ich euch daran erinnern kann oder darf, viele von euch haben einen Thermomix zu Hause. Ja? Und davon könnte man behaupten, hey, das Gerät, das ist sehr nützlich. Aber niemand würde sagen, dass es allgenügsam ist, dieser Thermomix, wie wichtig oder wie gut er ist. Okay? Oder du hast vielleicht ein Bosch-Gerät oder sonst irgendeine andere Maschine da. Und wenn du diesen Text liest und hier steht, nützlich, so muss es deutlich gemacht werden an diesem Kontext, dass hier nützlich, und ich behaupte, in diesem Zusammenhang, wie Paulus das hier schreibt, ist nützlich, nicht so wie dein Thermomix, okay? Ist nicht so wie vielleicht dein Fahrrad oder dein Auto oder deine Garage oder sonst was, was sehr nützlich ist, aber es ist nicht allgenügsam, also da brauchst du noch jede Menge andere Dinge dazu. Ja, wenn du den Thermomix hast, so brauchst du auch noch einen Teller mindestens und du brauchst wahrscheinlich noch einen Löffel und sonst irgendwelche Dinge, die, also da würden wir klar sagen, okay, wenn wir sagen nützlich, meinen wir keineswegs allgenügsam. Und das ist der Punkt, warum ich hier das so deutlich machen möchte und muss. Warum? Es geht hier um das Fundament. Und das ist, worauf die anderen schießen und sagen, hört mal zu, ihr sagt sola scriptura, Schrift allein. Ihr sagt, ihr gründet auf dem Wort Gottes allein. Aber im Text heißt es nützlich. Und nützlich ist nicht allgenügsam. Das macht doch Sinn. Und das sind Schüsse Das ist ein Feuer auf das Fundament. Und ich möchte deutlich machen, dass ein jeder von uns weiß, in diesem Kontext und im ganzen Kontext der Schrift ist dieses, was hier nützlich ist, erstmal zu diesem Kontext, bedeutet allgenügsam. Sehen wir nochmal auf Vers 17, warum nützlich hier in diesem Kontext allgenügsam ist. Ihr seht, Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Das Erste, was wir hier sehen und die Perspektive, die ich hier aufzeigen möchte, wenn wir gucken, das habe ich auch schon letztes Mal erwähnt, auf den Maßstab, was ist denn nötig, wofür ist es denn ausreichend? Wir müssen den Maßstab erstmal wissen und der Maßstab wird uns hier in Vers 17 aufgezeigt. Und es geht, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk zugerüstet. Das Erste geht um die Person, um den Mensch selber, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Mit anderen Worten, wenn es um die Theologie geht und die Erklärung des Menschen, es geht um den Stand eines Kindes Gottes, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Okay? Und er bringt hier die Schrift und sagt, der Maßstab, wofür die Schrift allgenügsam nützlich ist, ist der Stand eines Kindes Gottes. Vollkommen, damit der Mensch Gottes in seinem Stand vollkommen sei. Mit anderen Worten aus Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darstellen. Erst Kolosser 1, Vers 28 geht nicht darum, dass wir gehorsam sind und damit wir gottesfürchtig leben, ja, sondern es geht darum, dass der Mensch Gottes, dass ein Kind Gottes es versteht und vollkommen in Christus Jesus dasteht. Es geht um den Stand und genauso ist es auch hier in diesem Text. Das Erste, wofür das Wort Gottes nützlich ist, in diesem Maßstab, um den Mensch Gottes vollkommen zu machen. Und das Zweite erst, ja, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, zugerüstet. Der Stand ist Vollkommenheit, das ist der Maßstab. Und auch der Zustand, das Wort Gottes arbeitet an dem Stand und es arbeitet an dem Zustand, damit er zu jedem guten Werk völlig zubereitet. Also, das Wort Gottes ist allgenügsam, um dir alles in die Hand zu geben, damit du ein gottesfürchtiges Leben führen kannst. Aus einer zweiten Perspektive, warum nützlich, allgenügsam hier ist, weil das Wort Gottes nicht allein steht, auch das habe ich erwähnt und möchte das hier nochmal vertiefen, weil es zu unserem Fundament gehört. Das Wort Gottes steht nicht allein da, genauso wie Luther gesagt hat, wo er über den Glauben geredet hat und sagte, wenn wir von dem Glauben allein reden, reden wir nicht von dem Glauben, der allein ist. Macht Sinn, ne? Wenn wir vom Glauben allein reden, reden wir nicht von dem Glauben, der allein ist. Wenn wir von der Schrift allein reden, reden wir nicht von irgendwelchen Worten auf Papier allein, sondern in der Schrift, in der Wirksamkeit der Schrift, ist die ganze Gottheit drin. Und aus diesem Grund ist nützlich, sola scriptura, wirklich wahr. Ich möchte mit euch zu 2. Korinther gehen, damit ihr seht, dass hier die ganze Gottheit wirksam ist. Nicht nur die Schrift allein, sondern die ganze Gottheit. Gott selber wirkt dazu. So wie er hier sagt, dass das Wort wirkt, so haben wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, dass es Gott ist, der uns zu Fülle bringt. Hier sind natürlich andere Worte gebraucht. Also von Kapitel 3 von Vers 1. Ihr seht hier in diesem Kapitel, die Gemeinde möchte Paulus ablehnen oder sie lehnt ihn ab. Sie akzeptiert ihn nicht. Und Paulus mit einfachen Worten sagte ihnen, hört mal zu, brauchen wir etwa von anderen Leuten Empfehlungsschreiben, damit ihr uns annimmt? Nein, brauchen wir nicht. Ihr Gemeinde zu Korinth, ihr seid selber der Brief. Und jetzt von Vers 2. Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst, ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafel des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu diesem Dienst, also zu diesem Dienst des neuen Bundes. Paulus sagt es deutlich, das, was wir bei euch gewirkt haben, das, was in euch geschrieben wurde, in eure Herzen geschrieben wurde. Mit anderen Worten, dass ihr das seid, was ihr seid. Es kommt nicht von uns, sondern von Gott. Die Tüchtigkeit kommt von Gott. Gott macht uns tüchtig. Sehen wir die Parallele? In 2. Timotheus 3, Vers 17 sagt er, das ist das Wort, ist zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Und hier macht er deutlich und sagt, es kommt von Gott. Gott macht uns tüchtig, nicht wir selber. Wenn ihr zu 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8 hingeht, hier weitet Paulus das nochmal aus und zeigt es auf, wie genügsam Gott ist und dass alles von Gott kommt. Vers 8, Gott aber ist mächtig, da fängt es an. Und das braucht er auch, wenn er alles das wirken muss oder auch wirkt. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie viel mehr alle kann man denn reinpacken? Ja. Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ihr Lieben, das ist allgenügsam, nicht wahr? Das ist, was Gott macht. Sehen wir im 1. Johannesbrief, wo die Gemeinde konfrontiert wird mit Irrlehrern. Wohin verweist Johannes sie? Er sagt, ihr habt das Evangelium, das wahre Evangelium gehört. Ihr habt die Botschaft gehört. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Und dann in Vers 27, Kapitel 2, spricht er, ihr habt die Salbung des Heiligen Geistes. Es ist genug, was ihr habt. Ihr braucht nicht zusätzlich noch irgendwelche Gebote oder sonst irgendwelche Reden, Prophet so und sowieso, um die Genügsamkeit zu haben. Also sehen wir, selbst vom Text aus zeigt nützlich Vollkommenheit, zeigt den Stand in Christus und den Zustand und nützlich, die Schrift ist nützlich, weil die ganze Gottheit hinter der Schrift steht und in uns wirkt. Und ich möchte das Dritte aufzeigen, warum nützlich, warum sola scriptura wahr ist, Schrift allein, aus dem Grund, was die Schrift oder was der Autor der Schrift über die Schrift aussagt. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 15 sagt Paulus, Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Der Anfang deiner Kindschaft, also Gottes Kindschaft, beruht im Evangelium. Das Gleiche wiederholt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23. Ihr seid wiedergeboren durch das Wort. Dann im zweiten Kapitel 1. Petrus macht Petrus deutlich und sagt, dass das Wachstum als Kinder Gottes, so legt nun ab alle Bosheiten, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Also die Kindschaft, der Wachstum, mit anderen Worten, hier hast du den Wachstum, Jesus gibt es wieder, die Heiligung eines Kindes Gottes. In Johannes 17, Vers 17, in seinem Gebet sagt der Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ihr daran denkt, an den Kampf, den wir zu führen haben, an die Versuchungen, die an uns drankommen, was nehmen wir, wo gehen wir hin? Denkt ihr an Jesus, wo Satan zu ihm kam und ihn versucht hat, Matthäus Kapitel 4 zum Beispiel, was hat er zitiert? Er hat nicht gesagt, warte mal, ich spreche jetzt ein Wegtreibungsgebet oder ein Vertreibungsgebet oder sonst irgendein Gebet, damit du hier weggehst oder ich werde dich gleich beschwören bei irgendwas. Was Jesus Satan antwortet, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Also sehen wir durchgehend, wenn die Schrift erwähnt wird und die Kraft der Schrift, so sehen wir Allgenügsamkeit. Sehen wir, dass nützlich allgenügsam in diesem Kontext ist. Wenn ich euch vom Alten Testament aufzeigen darf, wo David über die Schrift geredet hat, im Psalm 19, so sehen wir die Kraft der Schrift, das, was es wirklich ist. Das Gesetz des, im Psalm 19 von Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt und so weiter. Also das sind die Aussagen der Schrift. Ich würde sagen, des Autors der Schrift über die Schrift selber. Und nun zu unserem Text hier. Daher verstehen wir, erst muss uns im tiefsten klar sein, womit wir hier zu tun haben. Wenn wir die Bibel in unseren Händen haben, was es bedeutet, die Allgenügsamkeit, sola scriptura, die Schrift allein. Daher, aus diesem Grund und aus den anderen Gründen, die ich am Anfang genannt habe, kommt die Beschwörung. Ja? Also daher ermahne ich dich ernstlich. Es ist gleichzusetzen wie ich beschwöre dich, weil es ein schwerer Ausdruck ist, das aus dem Gerichtssaal kommt. Wenn ein Zeuge eine Aussage tätigen musste, so musste es sozusagen unter dem Schwur stehen. Es musste die pure Wahrheit sein. Es durfte nichts hinzugefügt werden und nichts weggelassen. Ja, der Zeuge musste ganz klar die Wahrheit sagen, in dem vollen Ernst. Und das ist, was er hier gebraucht. Angesichts dieser ganzen Tatsache beschwöre ich dich und dann kommt die Aufgabe, zu der er beschwört. Also das Ganze dient dazu, die Beschwörung jetzt dient dazu. Die Beschwörung, die wir hier im Vers 1 sehen, ist nicht das Ziel, sondern die Beschwörung ist eine Brille, durch die er jetzt die Aufgabe nochmal neu in Betracht ziehen muss. dieser Text hier ist als allererstes gerichtet an die Verkündiger, an die Prediger des Wortes Gottes, an die Verantwortlichen in der Gemeinde. Warum ist es ebenso wichtig für die Gemeinde? Weil das ist ein Text, wonach die Gemeinde den Ältesten beurteilen muss. Ob er darin wahrhaftig ist oder nicht. Die Gemeinde steht, das ist wie die Testliste, okay, macht er es richtig oder nicht? Und für den, der das Wort verkündigt, ist das der Test oder der Aufruf, das gilt zu tun. Also für beide. Einmal ist das eine Predigt direkt für mich selber. Und auf der anderen Seite ist das eine Predigt für euch, damit ihr genau wisst, was er da vorne zu tun hat. Was er überhaupt zu tun hat, nicht nur da vorne. Also, erstmal zu dieser Beschwörung. Die Beschwörung geht darum, dass durch diese Beschwörung, also durch diese Brille, muss die Aufgabe gesehen werden. Die Aufgabe ist klar in Vers 2. Und in diesem ganzen Kontext möchte ich euch sagen, bleibe bei der Verkündigung. Ja? Es ist nicht, dass Timotheus jetzt neu anfangen soll. Ja? Timotheus ist ein Kind Gottes. Ja? Er macht diese Aufgabe. Und aus dem größeren Kontext würde ich sagen, bleibe. Aber das ist der Auftrag hier, der direkte Auftrag. Verkündige das Wort Gottes. Predige das Wort Gottes. Tritt dafür ein. Sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das ist der Auftrag. Und jetzt die Brille, die Beschwörung, durch die er diesen Auftrag ausführen soll. Schauen wir uns das mal an. Er zieht hier sozusagen einige Zeugen herbei, die hier stehen müssen, durch die Timotheus den Auftrag sehen muss. Und als allererstes sagt er, ich beschwöre dich bei Gott. Oder ich ermahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes. Also der Erste, der hier hineingezogen wird, durch die du deine Aufgabe erfüllen musst, der Erste ist Gott. Und wisst ihr, das macht er eigentlich uns sehr schwierig, weil er keine Details hinzufügt, wie gleich bei Jesus. Dass er das Ganze ein bisschen eingrenzt, damit wir wissen dürfen, okay, was muss der Verkündiger, indem er seine Aufgaben macht, wenn er durch sozusagen durch Gott oder dass er weiß, Gott ist hier, weil Gott, das ist so ein großer Begriff, was kann man denn hier alles, an was muss er denn alles denken? Und weil Paulus hier einfach nur Gott als Zeugen aufruft, musst du den ganzen Charakter, die ganze Gottheit ständig vor dir präsent haben, wenn du die Verkündigung tust. Und zwar als erstes würde ich sagen, Gott ist die höchste Instanz. Die Verantwortung, die du dir bewusst sein musst, vor wem du als allererstes predigst, ist Gott. Die Verantwortung, was du sagst und wie du das sagst, die Verantwortung trägst du als allererstes vor Gott. Gott ist da und das muss dem Verkündiger bewusst sein. Er steht in der höchsten Autorität und alles, was er sagt, muss ein Okay, ein Häkchen sein. Ist das wirklich Wort Gottes oder nicht? Ist das deine persönliche Meinung oder nicht? Vertrittst du wirklich die Absichten Gottes oder vertrittst du deine eigenen? Also als erstes die Autorität Gottes, die hier vor Augen sein muss. Ich denke aber auch nicht nur an die Autorität, sondern an viele andere Dinge, wie die Kraft Gottes, wie die Allgegenwart Gottes, wie die Weisheit Gottes, wie die Macht Gottes, die alles hier zu der Gegend sein muss, durch die du deine Aufgabe tätigst. Und ich kann an kein gravierendes oder klares Bild denken wie an Josef. dem stand Gott so gegenwärtig. Ihr wisst, in 1. Mose Kapitel 39, wo er von der Frau des Potiphas versucht wurde, sagt er zu ihr nicht, hey, du bist nicht attraktiv genug oder was denkst du dir, was wird mein Herr, also dein Mann mit mir machen, ich bin nur ein Sklave, der lässt mich vierteilen oder sonst was, sondern das war genau das, was Josef ihr gesagt hat, wie kann ich so etwas tun und gegen meinen Gott sündigen? Josef lebte vor der Präsenz Gottes. Und das ist das allererste, ich beschwöre dich für deine Aufgabe, ich beschwöre dich bei Gott. Wisst ihr, das lässt auch keine Ausreden, wie zum Beispiel, ich habe keine Kraft, irgendwas zu machen. Ich kann das nicht. Wenn Gott da ist, er kann es. Er hat Kraft genug und er stellt Kraft genug da zur Verfügung. Also diese Beschwörung, dass er Timotheus als allererstes vor Gott stellt, hat eine enorme Auswirkung auf den Auftrag, den er tun soll. Gehen wir als nächstes. Ich beschwöre dich. Ich bezeuge ernstlich vor Christus Jesus. Und hier gibt er Details. Hier schränkt er ein, damit Timotheus etwas ganz Bestimmtes, wenn er an Jesus Christus denkt, vor Augen hat, der Lebende und Tote richten wird. Also als allererstes, es wird ein Gericht geben. Timotheus, deine Aufgabe richtig zu vollbringen, ist notwendig, Gott vor dir zu haben, Jesus Christus vor dir zu haben als Richter. Du musst wissen, es wird ein Gericht geben. Ich denke, dass Paulus hier, wenn er an Gericht dachte, als erstes dachte, das Gericht Christi wird ein gerechtes Gericht sein. Er erlebte in seiner fortlaufenden Bahn so viele Gerichte. Das war nicht das erste Gericht, wo er jetzt in Rom drin steckte. Und da war so viel Ungerechtigkeit. Ich denke, dass es auch ein Trost für Timotheus hier war, wenn er an das Gericht denken musste, es wird ein gerechtes Gericht geben, Timotheus. Nicht solche, wie du hier erlebst. Denn in Vers 8 erwähnt er das, Kapitel 4, Vers 8, denn der Herr, der gerechte Richter. Ja, der Herr ist ein gerechter Richter. Auf der anderen Seite, Christus ist der Richter von Gott eingesetzt. Auch das zieht den Verkündiger zur Verantwortung. Denn der richten wird, ist Christus, ist derjenige, der von Gott als Richter eingesetzt wurde, Apostelgeschichte 10, Vers 40. Und stell dir vor, wenn derjenige, den du verkündigen sollst, derjenige, der für die Leute gestorben ist, der das Lamm Gottes ist, der hier misshandelt wurde, gestorben ist und auf der anderen Seite als Richter auftreten wird, das gibt eine enorme Verantwortung. Wie gibst du Christus wieder, derjenige, der gelitten hat, der gestorben ist, der das Ganze auf sich genommen hat, der das getragen hat, gibst du ihn korrekt wieder? Das zieht in die Verantwortung. Aber das macht auch deutlich, Leute, zu denen gepredigt wird, hört zu, der Richter, wenn ihr das Lamm Gottes verachtet, er wird der Richter sein auf der anderen Seite. Dass man auch in der Verkündigung es klar macht, derjenige, der so viel erlitten hat, wenn er missachtet wird, der Gleiche wird hier als Richter auftreten. Wie wird ein Richter reagieren, der das Ganze durchlebt hat und dieses Heil vollbracht hat und es wurde mit Füßen getreten? Also, Christus selber ist der Richter. Und ich denke, dass auch mitspielt, dass du daran denken musst, wer gerichtet wird. Und dass die Schrift es deutlich macht, gerichtet werden alle. Timotheus, du musst deinen Dienst so vollbringen, in dem Bewusstsein, dass du gerichtet wirst. Nein, nicht verdammt. Ja, es gibt verschiedene Gerichte. Du wirst nicht in das Gericht der Verdammnis fallen. Aber die anderen werden gerichtet werden zu Verdammnis. Und da haben wir viele Bibelstellen, die das deutlich machen, wie zum Beispiel Römer Kapitel 2. Also, das spielt alles mit. Das ist in der Brille, durch die Timotheus hier seinen Auftrag sehen muss. Das nächste wäre, ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung. Ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung. Und hier müssen wir, wenn wir diese Brille polieren wollen, wenn wir wollen, dass es irgendwas an dem Auftrag ändert, ja, denn er muss ja durch das auf den Auftrag sehen, was beinhaltet denn seine Erscheinung, an was denkt er, warum sagt er es ihm? Ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung. Übrigens, vielleicht sollte ich noch erwähnen, in eurer, ich lese jetzt nach Schlachter, Vers 1 nochmal. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Und jetzt steht hier in der Schlachter, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Es gibt Differenzen im Text. Ja. Und es könnte auch bedeuten, dass er hinweist, dass Jesus richten wird bei seiner Erscheinung. Ja. Also dann, wenn er erscheinen wird, wird er auch richten. Das könnte darauf hinweisen. Aber wenn wir den ganzen Text lesen, ja, also im Griechischen, wir haben Differenzen. Okay? Ich denke, wenn wir zu Johannes Evangelium kommen, Ende Kapitel 7, werde ich ausführlich darüber, mal werden wir das Thema machen. Also, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Ja. Hier sehen wir, dass der letztere Teil, ich beschwöre dich um seines Reiches willen, ist wieder klar, dass er hinzielt, dass er ihn wegen des Reiches willen beschwört. Und daher würde ich sagen, dass es eher wahrscheinlich ist, also dass es hier darum geht, ich beschwöre dich bei Gott, ich beschwöre dich bei Christus Jesus, der richten wird, ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung und ich beschwöre dich bei seinem Reich. Denn das wäre kontinuierlich. Und so bin ich auch an den Text angegangen. Also, er muss seine Erscheinung im Visier haben bei seinem Auftrag. Und wenn es um die Erscheinung Jesu geht, so haben wir als erstes, und hier möchte ich euch zu dem Text von 2. Thessalonicher 2, 2 Vers 3 führen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Und ich möchte einige Verse mit euch lesen von Vers 3. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Wege sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird. Ja, achtet genau hier drauf. Den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und so weiter. Also, er zeigt hier auf, dass Jesus bei seiner Erscheinung etwas machen wird. Und zwar jemanden erledigen wird. Ich lese Vers 8 nochmal. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird. Ja, das sind keine so netten Worte, politisch korrekten. den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Warum muss Timotheus, also hier sehen wir etwas, was bei seiner Erscheinung geschieht, und ich denke, dass es für Timotheus von großer Bedeutung war. Wenn du im Kampf stehst und dir gesagt wird, hör mal zu, du musst bis zur Wiederkunft standhaft sein. Erst wenn der Herr kommt, dann wird aufgeräumt. Diese Liste aus Kapitel 3, die Anfangsliste, wie die Leute sein werden, dass sie gottlos sein werden und wie Johannes es auch bezeigt, dass der Antichrist, der Geist des Antichristen ist bereits schon am Wirken. Timotheus, du musst wissen, du kannst noch nicht die Hände in die Tasche stecken. Du kannst keinen Urlaub machen. Es endet erst dann, wenn der Herr wiederkommt. Deswegen, ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung. Erst dann wird aufgeräumt. Und das sehen wir auch aus zum Beispiel Titus Kapitel 2, Vers 11. Titus Kapitel 2 von Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus erwarten. Timotheus, es ist noch nicht Zeit, sich hinzusetzen. Es gilt zu schaffen und zu machen bis zu seiner Wiederkunft. 2. Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit der Segenskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zu Geltung geben wird. An jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Also alles zielt darauf hin. Die Krönung, der Abschluss ist erst bei seiner Erscheinung. Timotheus, habe das im Visier, habe das im Blick. Und das Letzte, was durch welche Brille er die Aufgabe in Betracht nehmen soll, ausführen soll, daher beschwöre ich dich bei seinem Reich. Und auch das ist wesentlich. Wenn du daran denkst, wir kennen diesen Satz, wenn wir sagen, okay, du bist bei mir, also verhalte dich sozusagen so, wie ich das mache. Ja? Wenn du bei einer Firma bist, wenn du bei einem Chef bist, du kannst vielleicht bei vielen Firmen davor gewesen sein, wenn er dir sagt, okay, wir machen das hier aber so, dann wird das so gemacht. Und ich denke in der gleichen Weise, dass er Timotheus beschwört bei seinem Reich. Zeigt er ihm auf, Timotheus, das ist das Reich Gottes und das sind seine Regeln. Du bist nicht der Chef. Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Also es geht so lang, wie Jesus es haben möchte. Timotheus, du musst es wissen, du bist nicht der Chef. Und es wird nicht so gemacht, wie du es möchtest, sondern es ist sein Reich, seine Regel, seine Absichten, seine Ziele müssen verfolgt werden. Seine Gebote müssen gehalten werden. Und das ist es, denke ich, was wir hier wirklich fassen müssen. Daher ermahne ich dich ernstlich oder daher beschwöre ich dich vor dem Angesicht Gottes. Ich beschwöre dich vor dem Herrn Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird. Ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung und ich beschwöre dich bei seinem Reich. Verkündige das Wort. Daher, wenn man das Ganze versteht, weil das Wort das ist, was es ist, weil die Gefahr so ist, wie sie ist, dass viele Falsche da hineinkommen und weil ich ablebe, ich übergebe die Staffel dir. Aus diesem Grund beschwöre ich dich, dass du das Wort verkündigst. Verkündige das Wort. Lass uns beten.